FM 4.
Es ist 19 Uhr und das sind die Schlagzeilen. 20 Jahre Haft für französischen Arzt wegen Kindesmissbrauch und Deutschland bietet Ukraine Hilfe bei Waffenbau an. Hier ist Simon Fritz mit den FM 4 News.
A French court has sentenced a retired surgeon thought to be the country's most prolific pedophile to a further 20 years in jail. Joël Escoirnec admitted to abusing nearly 300 people. Many were children under sedation in hospital who didn't know they'd been assaulted until they were told by police later. Escoirnec, who's 74, is already serving another prison sentence for other sex crimes. Germany's Chancellor Friedrich Merz has said that his country will help Ukraine develop new long-range missiles capable of hitting Russian territory. The BBC's Damian McGuinness has more.
After a meeting with Ukraine's President Zelensky in Berlin, Chancellor Merz announced that Germany would help Ukraine produce its own long-range cruise missiles. Mr. Merz also confirmed there would be no range restrictions on such weapons. Kyiv says striking military targets in Russia would help stop Russian attacks being launched on Ukraine in the first place. But giving Ukraine long-range missiles is a hugely controversial topic here in Germany, where many fear this could be a dangerous escalation of the war.
The EU's top diplomat has strongly criticized Israel for imposing a new system of handing out aid in Gaza, which bypasses the UN. Kaya Kallas said aid is being weaponized. The UN says nearly 50 people were injured and one killed when Israeli soldiers opened fire into hungry crowds at a distribution center yesterday. The IDF says it only fired warning shots into the air. Meanwhile, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that Mohammed Sinwar has been killed. His brother, Yahya Sinwar, was the leader of Hamas in Gaza, who was killed last year. In Austrian news, the government has presented a new package of measures aimed at integrating asylum seekers at today's cabinet meeting. Rosie Waits reports.
The mandatory program is set to last 3 years and includes compulsory German courses, modules on values, and preparation for entering the job market. Penalties such as reductions in social benefits are planned for those who fail to successfully complete the courses. In addition, the government is going ahead with plans to ban marriages for people under the age of 18, as well as between close relatives, including cousins. The new marriage laws are expected to take effect in August. No date has been set for when the integration program should come into force. Rosie Waits, FM 4 News.
Tomorrow's weather, mostly sunny with strong northwesterly winds, some thick cloud, especially on the north side of the Alps, and occasional showers throughout Austria. Highs will range from 13 to 23 degrees.
FM 4. Auf Laut. Der Live-Talk mit Aisha Sahne.
Gut, dass ihr zuhört. Ihr seid bei einem FM4 auf Laut, wo wir darüber sprechen, wo wir jetzt stehen im Nahostkonflikt. In Gaza spitzen sich Israels Militäroffensive und die damit verbundene humanitäre Katastrophe zu. Israels Ministerpräsident Netanyahu kündigt an, einen Großteil des Gazastreifens einzunehmen und gleichzeitig wird der Vorwurf eines Völkermords an den ZivilistInnen im Gazastreifen immer lauter. Nach rund 50.000 toten PalästinenserInnen stellt sich anscheinend flächendeckend die Frage, wie lange können wir das noch unterstützen oder zulassen? Sogar Deutschlands Kanzler Friedrich Merz kritisiert Israels Vorgehen im Gazastreifen. Und das, obwohl Deutschland als einer der engsten Verbündeten Israels gilt. Wo stehen wir also mit Gaza gerade? Was haben wir in den letzten Monaten vielleicht versäumt zu sehen oder anzusprechen? Und wie gehen wir damit um, dass die Debatten rund um Gaza in den letzten Monaten absolut destruktiv geführt wurden? Darüber sprechen wir heute. Das ist dringend notwendig und überfällig, denke ich. Meine Gäste sind Shura Hashemi. Sie ist Co-Geschäftsführerin von Amnesty Österreich. Hallo, cool, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Celeste Ilkanaev ist auch da. Sie ist Journalistin und Kulturschaffende, hat Familie in Israel und recherchiert gerade für den Podcast Dunkelkammer. Deine letzte Folge besprechen wir heute in der Sendung auch noch. Cool, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und am Telefon haben wir Isabel Frey. Sie macht jiddische Musik, ist Ethnomusikologin, Aktivistin und Mitbegründerin des jüdisch-arabischen Kollektivs Standing Together Vienna. Hallo.
Hallo, hallo. Freue mich sehr, da zu sein.
Ich freue mich auch. Am Telefon haben wir später auch noch Raed Sabba. Er ist Mitglied der palästinensischen Gemeinde in Österreich. Aber zu Beginn mal, Isabel, worum geht's bei Standing Together Vienna?
Ja, Standing Together habe ich mitgegründet, gemeinsam mit jüdischen und palästinensischen Aktivistinnen nach dem 7. Oktober, als wir das Gefühl hatten, es fehlt eigentlich eine Bewegung, die sich gegen den Krieg einsetzt und gleichzeitig aber auch einen Raum schafft, um aufzuzeigen, wie es auch zu einem gerechten Frieden kommen kann und auch einen Raum zu schaffen, wo man die Opfer beider Seiten betrauern kann. Also einfach auch die Opfer anerkennen und sich gegen Gewalt stellen kann. Und das war eigentlich so ganz unmittelbar nach dem 7. Oktober und nach dem Beginn des Gaza-Krieges, dass wir uns so gebildet haben. Und seitdem, in den letzten anderthalb Jahren, hat sich natürlich auch unsere Arbeit verändert, weil wir immer mehr uns fokussieren auf die katastrophale Lage in Gaza und auch jetzt expliziter versuchen, auch gegen die genozidale Zuspitzung der Lage vorzugehen und gegen Österreichs Unterstützung. Aber wir versuchen nach wie vor auch diese Vision einer Koexistenz und eines gerechten Friedens, wie wir es nennen, das auch weiterhin zu vermitteln und auch in der österreichischen Gesellschaft zu vermitteln.
Wie du eben schon gesagt hast, sprecht ihr bei Standing Together schon von einem Genozid. Und über diesen Begriff wird ja öffentlich noch sehr viel debattiert. Wie seid ihr innerhalb der Initiative zu diesem Standpunkt gekommen?
Es war ein Unterschied, es war ein längerer Prozess. Wir haben lange darüber debattiert, aber es war dann schon auch bestimmte Berichte, unter anderem zum Beispiel der Bericht von Amnesty International, aber auch von anderen Menschenrechtsorganisationen, die wir uns genau angeschaut haben. Doch auch die sehr deutlichen Aussagen der israelischen Regierung, dass auch das Ziel eine ethnische Säuberung ist. Und das war dann eigentlich die Entscheidung, dass wir uns nach den Menschenrechtsorganisationen richten werden. Ja. Also wir haben von Anfang an, sobald es auch einen im internationalen Gerichtshof den Fall gab, haben wir schon das unterstützt, dass man prüft, ob es Genozid ist oder nicht. Ja. Wir versuchen nach wie vor mit unseren Begriffen vorsichtig umzugehen, würde ich sagen. Also wir sind nach wie vor der Meinung, dass man auch mit Begriffen jetzt nicht unbedingt noch die Situation weiter anheizen muss. Aber die Lage ist so offensichtlich geworden, dass es wirklich uns klar war, wir müssen es auch benennen.
Shura, du bist ja hier eben auch, um über den Bericht von Amnesty International zu sprechen. Und dieser Bericht hat schon im Dezember des letzten Jahres, also 2024, festgestellt, dass ein Genozid in Gaza stattfindet. Wie ist dieser Bericht entstanden?
Der Bericht ist eigentlich so entstanden, wie alle unsere Berichte entstehen, als Idee, etwas aufzuarbeiten. Wir haben im Herbst 23, also Ende des Jahres 23, haben unsere ResearcherInnen begonnen, quasi Beweismaterial zu sammeln. Da war ja schon die israelische Militäroffensive im Gange. Und es war ursprünglich die Idee, wir machen einen Bericht über die israelische Kriegsführung. Also wirklich ein ergebnisoffener Bericht, so wie wir auch über viele andere Massakerberichte machen, über andere Kriegsgebiete Berichte machen und so weiter. Und dann hat sich im Laufe der Zeit, also es hat sich etwa um ein Jahr hinweg gezogen, das Ganze, hat sich dann herausgestellt, wir haben so viel Beweismaterial, es haben sich so viel Indizien gesammelt, Interviews geführt, Satellitenaufnahmen ausgewertet und so weiter, dass wir tatsächlich in der Lage sind, also unser Rechtsteam in der Lage ist, die Völkermordkonvention zu prüfen, also diesen berühmten Artikel 2 der Völkermordkonvention, wo eben der Völkermord auch definiert ist rechtlich. Und das war natürlich auch eine Diskussion, prüfen wir das tatsächlich, lassen wir uns darauf ein, weil dann kann natürlich auch das Fazit sein, wir stellen den Genozid fest und wir haben gewusst, was das dann bedeuten wird, weil wir das auch nicht zurückhalten können als Menschenrechtsorganisation. Wir haben uns dann darauf eingelassen, haben das geprüft, sind zu dem Schluss gekommen und haben dann einfach auch gewusst, was passiert, passieren wird, wenn wir diesen Bericht veröffentlichen. Also wir haben natürlich mit diesem Sturm der Entrüstung gerechnet, weil wir eben auch, wie die Isabel auch gesagt hat, wir waren die erste große Organisation, die das festgestellt hat. Es wurde davor schon von UN-Berichterstattern und so weiter immer wieder auch genannt, der Genozid, und auch von Holocaust-ForscherInnen, von GenozidforscherInnen. Aber als Organisation waren wir tatsächlich dann die Ersten. Und das war dann ja eine Riesensache, die, glaube ich, auch eine sehr große Debatte ausgelöst hat.
Was für Feedback habt ihr denn so bekommen auf den Bericht und auf die folgende Kampagne?
Es ist ganz interessant. Also der Bericht selbst ist in Österreich zunächst sehr neutral von Journalistinnen und Journalisten dargestellt worden. Wir haben ein Pressegespräch gemacht im Dezember 24. Da sind alle gekommen, alle Medien. Und es war eine sehr, also distanzierte, neutrale Berichterstattung. Hat für uns gut gepasst. Wir wurden nicht komisch geframed oder so. In sozialen Medien ist natürlich ein Sturm der Entrüstung losgegangen. Also wir wurden beschimpft, wir wurden diffamiert, es gab sehr viele Anrufe bei uns im Büro, wir haben E-Mails bekommen. In sozialen Medien ist es natürlich rund gegangen. Es war alles auch sehr stark dann also auf mich fokussiert, weil ich als Sprecherin dann auch nach außen getreten bin. Was es nicht gegeben hat am Anfang war, dass uns Institutionen attackiert hätten. Also es gab jetzt keine Reaktion von der IKG oder von der israelischen Botschaft oder auch vom Außenministerium. Das gar nicht. Das ist ein bisschen später dann gekommen als die Kampagne. Also wir haben dann quasi auf der Basis des Berichts auch eine Stopp-Genozid-Kampagne begonnen. Einfach auch so eine Art Mobilisierungskampagne für unsere Aktivistinnen. Und da haben wir dann auch, also wurden wir dann auch angegriffen von auf institutioneller Ebene. Das ist sehr lang so gegangen. Und mittlerweile, würde ich sagen, ist aber eine Art Umdenken da, und es ist leichter, über dieses Thema zu sprechen, und auch, finde ich, man kann differenzierter darüber sprechen, fällt mir auf.
Mhm. An welchen Punkten wird im Bericht denn festgemacht, dass ein Genozid stattfindet?
Der Artikel 2 der Völkermordkonvention legt 5 Kriterien fest, von denen quasi ein Kriterium schon reichen kann, um einen Genozid festzustellen. Wichtig ist ganz immer, dass es um einen substanziellen Teil einer Bevölkerung gehen muss, der vernichtet werden soll. Und ganz wichtig, und das ist das Schwierigste auch in der Beweisführung, ist die Absicht. Es muss auch die genozidale Vernichtungsabsicht da sein. Und wir haben versucht, diese Absicht quasi auch darzustellen anhand von verschiedenen Dingen. Also man schaut sich in der Judikatur immer so eine Gesamtschau an. Das eine ist natürlich die hohe Zahl der zivilen Opfer, also sowohl Tötungen als auch Verletzungen. Dann diese Zerstörung von Lebensgrundlagen, also dass wirklich gezielt landwirtschaftliche Flächen zerstört wurden, dass also versucht wurde, ein Stück Land, das ja grundsätzlich nicht sehr groß ist in dem Fall, unbewohnbar zu machen, und auch das heißt dann auch im Gesetz, dieses Herbeiführen von Lebensbedingungen, die dann ein weiteres Leben dort unmöglich machen. Also das gezielte Angreifen der Gesundheitseinrichtungen, der Bildungseinrichtungen, auch religiöse und kulturelle Stätten. Und all diese Dinge zusammen, also da sagt man im Englischen Holistic View, wenn man sich das alles zusammen anschaut, das ergibt dann diesen Artikel 2 der Völkermordkonvention.
Und welche Beispiele wurden da zum Vergleich hergezogen und warum?
Wir haben uns angeschaut, weil wir ja die sogenannte Staatenverantwortlichkeit prüfen. Wir prüfen nicht die individuelle Verantwortlichkeit, die der Internationale Strafgerichtshof macht, also mit Haftbefehlen gegen Einzelpersonen, sondern wir prüfen die Staatenverantwortlichkeit im Sinne, wie verantwortlich ist eine Regierung. Ja? Und da gibt es nicht viele Fälle. Es gibt Ruanda zum Beispiel, den Völkermord in Ruanda, der auch eingeordnet wurde vom Internationalen Gerichtshof. Es gibt den Völkermord in Srebrenica, also in Bosnien, der auch eingeordnet wurde. Und da haben wir uns die Judikatur von diesen Völkermordurteilen angeschaut und auch genau verglichen, wie wurde dort diese genozidale Vernichtungsabsicht nachgewiesen. Und das ist in dem Fall ein ganz wichtiger Punkt für uns gewesen, weil wir ja wissen, dass die israelische Regierung argumentiert, sie möchte die Hamas als Organisation zerstören. Also sie hat eine militärische Absicht, was ja auch etwas Legitimes ist. Und wir haben es versucht, auch aus dieser Brille der israelischen Regierung zu betrachten. Aber die Judikatur sagt, selbst wenn diese militärische Absicht da ist, kann daneben auch eine genozidale Absicht sein. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und das war für uns so dieser rote Faden dann auch in der Beweisführung. Thank you.
started. We had what we wanted, your eyes. With no word from the former, I'd be happy as hell if you stayed for tea.
This is all there is.
This is how we grow now, a child ignored. These will just be places to me now. The foreman is down. We're rising the stairs. Staying at the Ace Hotel, the calm will allow. I would just be floating to you now. You would make me pass to let it pass on. I'm climbing the dash, dash.
When we walked up on that boat in the street, after you tied me in the driveway of the apartment I was being, such a sister holding a cab. Said I would have walked across any thousand lands, but that man off the count. I didn't need you that night. I could have made you anytime. Just gonna take it as it goes. I could go forward in the night when I better fold my clothes.
Auf laut, der Live-Talk mit Aisha Sahne.
Celeste, du hast Familie in Israel, auch eine Cousine in deinem Alter. Und mich würde interessieren, ob du dieser Tage mit ihr besprichst, was in Gaza passiert und was sie dir vielleicht aus ihrem Alltag erzählt.
Nicht wirklich. Also sie war jetzt vor 2 Monaten in Wien. Da haben wir schon ein bisschen darüber geredet. Aber ich muss sagen, wenn man sich einmal in 5 Jahren sieht, versucht man weniger über Krieg zu reden und mehr ein bisschen über, was man eigentlich gerade so macht. Ansonsten haben wir halt eigentlich nicht so viel Kontakt. Es ist halt schon so, dass wir anfangs viel Kontakt hatten, also nach dem 7. Oktober, weil ich halt natürlich gefragt habe, wie es ihr geht, was passiert ist und was halt los ist. Ich glaube, von dem Gefühl her, jetzt wo ich sie eben später gesehen habe, also jetzt vor 2-3 Monaten, hat sich viel geändert für sie auch. Und ich weiß aber nicht, wie sie sich wirklich tatsächlich fühlt, weil sie sehr vorsichtig gesprochen hat. Also ich habe es schon ein bisschen probiert, aber sie hat sich sehr vorsichtig zu den Sachen geäußert. Und zur restlichen Familie pflege ich fast gar nicht Kontakt, weil ich bin halt fast nie in Israel gewesen und es ist halt dann schon weit.
Genau. Was glaubst du, woher diese Vorsicht bei deiner Cousine kam?
Ich glaube, es ist einfach eine Unsicherheit, was man glauben soll und was man nicht glauben kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, allgemein in der Zivilbevölkerung in Israel so, dass einfach eine große Unsicherheit herrscht. Einerseits eben Angst vor Terrorattacken, aber andererseits ist man sich, glaube ich, schon auch irgendwo bewusst, dass Netanyahu sehr viel falsch macht. Und es ist auch kein Geheimnis innerhalb von Israel, dass er ein Rechtsextremer ist und dass er die Kriegsführung ganz falsch macht. Und ich glaube, das hat auch niemand erwartet, dass das so ein Ausmaß annehmen wird. Genau.
Und was für Gespräche hast du gerade so in deinem familiären und freundschaftlichen Umfeld? Wie schauen da die Diskussionen aus?
In meiner Familie ist das so, dass sie sehr differenziert denken. Also jetzt mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, wenn ich darüber rede, das sind eher Personen, die sehr wohl anerkennen, was gerade momentan im Gazastreifen passiert. Man muss aber auch bei meiner Familie sein. Wir sind ja auch eigentlich ursprünglich aus Russland. Das heißt, es werden gerade zwei Kriege geführt. Es ist sehr viel Angst und Wut da und teilweise auch Hoffnungslosigkeit. Dann aber auch, es kommt ein bisschen darauf an, was gerade die Stimmung ist irgendwie am Tisch. Wir reden sehr viel auch über Europa und über Österreich und den Rechtsruck und auch die Nationalratswahlen. Also es ist gerade, glaube ich, sehr viele gemischte Gefühle und niemand kann das gerade wirklich für sich selber einordnen, was gerade passiert. Wir wissen halt, dass die Länder, wo wir uns verbunden fühlen, wobei ich mich mit Israel gar nicht verbunden fühle, weil da halt einfach, also ich bin jüdisch, nicht israelisch, das ist schon ein Riesenunterschied, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem, man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass man gerade so als böse dargestellt wird. Aber immer bei meinem Freundeskreis und meiner Familie ist das überhaupt nicht der Fall. Man hat nur das Gefühl, was man jetzt auf sozialen Medien liest, Gott sei Dank, in meiner Bubble ist das überhaupt nicht der Fall.
Verstehe. Ich glaube, das kommt vielen Hörerinnen bekannt vor, also dass so sehr viele schwierige Emotionen aufkommen in Bezug auf das Thema bei Leuten, die selber betroffen sind, aber bei Leuten vielleicht auch, die das einfach beobachten oder kommentieren von draußen. Und darüber möchten wir gleich noch ausführlicher sprechen, über die Diskussionen und Debatten, die es in den letzten Monaten gegeben hat und warum wir uns vielleicht auch manchmal einfach sehr viel im Kreis drehen. Gleich nach dem Track hören wir uns wieder.
I crossed the line, I'm losing my sense of time. There's a whole world in your eyes. Maybe I'm flying high, I think I can't deny. Come closer now, we won't stop till the morning comes. Only you, make me feel like all my dreams come true. Only you, baby I got the desire. I'm dancing with
passion.
Laut. Der Live-Talk mit Aisha Sahne.
Gut, dass ihr zuhört. Ihr seid bei einem FM4 auf Laut, wo wir darüber sprechen, wo wir jetzt stehen im Nahostkonflikt. Da, wo sich die humanitäre Katastrophe in Gaza zuspitzt und Israel sich zunehmend scharfer Kritik stellen muss, auch durch Verbündete. Zu Gast bei mir im Studio sind Shura Hashemi. Sie ist Co-Geschäftsführerin von Amnesty Österreich und Celeste Ilkanaev. Sie ist Journalistin und Kulturschaffende. Und am Telefon hören wir Isabel Frey. Sie ist Musikerin und Aktivistin. Und außerdem noch am Telefon ist Raed Sappa von der palästinensischen Gemeinde in Österreich. Danke, dass du da bist. Ich stelle die erste Frage direkt an dich. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Bilder aus Gaza siehst, die aktuell so überall bei uns reinflattern?
Erstmal hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Bilder sind grauenvoll und das sind Bilder von ausgehungerten Kindern und zerfetzten Kinderleichen. Man sieht auch laufend die Bilder von zerbombten Krankenhäusern, Schulen. Das lässt einen zurück mit einem Gefühl des Entsetzens, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Und natürlich eine große Beklemmung darüber, dass die ganze Welt das mit anschaut und das hinnimmt. Und vor allem der Westen, der nun einen großen Einfluss auf das Geschehen haben kann, dass der Westen das alles hinnimmt und tatenlos zuschaut, macht uns sehr bestürzt und auch sehr hilflos. Damit macht sich der Westen natürlich für diese Kriegsverbrechen der Komplizenschaft schuldig. Abgesehen davon, dass der Westen auch die Waffen liefert und die politische Rückendeckung, Unterstützung für Israel leistet, wird auch natürlich medial sehr unterschiedlich berichtet. Während die Palästinenser stets immer als ein Bösewicht dargestellt werden, wird Israel immer als Demokratie dargestellt. Und ich finde, dass diese Verbrechen und dieser Völkermord im Widerstand zu demokratischen Werten steht. Und ich finde, dass Demokratie keine Kriegsverbrechen und Völkermorde vertragen kann. Demokratie verträgt auch keine Massenvertreibung. Demokratie verträgt auch kein Aushungern von Kindern als Kriegsmittel. Demokratie verträgt auch nicht das Töten von Sanitätern, von Journalisten, von Kindern und Frauen.
Du bist in Palästina aufgewachsen. Überrascht dich das, wie sich das in den letzten Monaten im Gazastreifen entwickelt hat?
Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, weil man muss sich natürlich vorstellen, dass diese Menschen in Palästina, in Gaza seit 20 Jahren unter einer Blockade leben. Man muss sich mal vorstellen, dass diese Menschen seit 20 Jahren nicht mal das Nötigste bekommen, was sie brauchen. Seit 20 Jahren diesen Ort nicht verlassen können, also nicht so einfach verlassen können. Sie leben unter widrigsten Bedingungen und ich war selber in Gaza vor 2 Jahren, und also kurz vor Beginn des Kriegs. Das ist jetzt nur, was Gaza anbetrifft. Man muss natürlich das ganze Bild auch betrachten. Wir sind, auch meine Familie, wir reden jetzt nicht von einer zweiten oder dritten Generation, sind meine direkten Eltern, mein Vater und meine Mutter sind vertrieben worden. Unser Hab und Gut, unser Land wurde uns weggenommen. Wir sind nach Gaza vertrieben worden, aber auch in Gaza verfolgt. Gaza wurde auch, wie man weiß, 1967 auch besetzt und bis leiden die ganze Zeit unter den Folgen dieser Vertreibung. Wir sind in einem Flüchtlingslager aufgewachsen unter widrigsten Bedingungen und den Menschen dort geht es auch nicht anders. Und die Menschen sind das Leid. Sie wollen ja auch ihre Rechte zurück. Sie wollen auch Gerechtigkeit. Sie wollen auch in Würde und Frieden leben. Und auch die Menschen in der Diaspora, sie wollen natürlich auch zurückkehren. Und das Rückkehrrecht der Palästinenser ist ein Recht, was unverhandelbar ist. Und die Geschichte lehrt uns, ein nachhaltiger Frieden kann nur erzielt werden, wenn man auf Augenhöhe verhandelt und wenn man den Menschen ihre Rechte zurückgibt. Und das erwarten die Menschen, dass sie dann auch ihre zivilen und ihre Sachrechte zurückbekommen. Und darauf muss man bauen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, um eine friedliche Lösung herbeizuführen, indem man die Menschen erstmal ihre Rechte gesteht. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger als die Einhaltung der internationalen UNO-Resolutionen, die auch den Menschen, den Palästinensern ihre Rechte zugestehen und auch das konsequent umsetzen.
Danke, Raed. Isabel, bei Standing Together habt ihr nach dem 7. Oktober als jüdisch-arabische Initiative oder Kollektiv vieles ausverhandeln müssen. Wie haben die Diskussionen da bei euch ausgeschaut?
Ja, sie waren natürlich nicht einfach. Das ist es nie. Und es war ein gemeinsamer Prozess, auch der auch involviert hat, dass wir alle auch viele, viele eigene Narrative hinterfragen mussten, ja, obwohl wir alle schon von Grund auf uns sehr einig waren mit wenn es um die Lage in Palästina und Israel geht, um unsere Einschätzung, um die Frage nach Gleichberechtigung und Gerechtigkeit und so. Also da gab es schon sehr viel Übereinstimmung. Und trotzdem war es ein Prozess, ein gemeinsamer Prozess des Aushandelns. Es ist immer so schwierig, weil durch jede Sozialisierung bedeuten die Begriffe einfach etwas ganz anderes. Also ich bin zum Beispiel jüdisch in Wien aufgewachsen und bin, obwohl ich mich schon seit über 10 Jahren mit sehr, sehr eng auch mit der Besatzung auseinandersetze und da auch schon vieles begonnen habe zu hinterfragen, schon vor über 10 Jahren, es ist trotzdem weiterhin ein gemeinsamer Prozess. Und diese Diskussionen, die wir auch weiterhin führen, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel jetzt zur Einschätzung, ist es Völkermord oder nicht, oder verwenden wir den Begriff oder nicht, das sind alles keine einfachen Diskussionen, aber sie werden geführt. Und das ist das, was momentan im Diskurs fehlt. Ja? Also selbst wenn man der Meinung ist, man soll den Begriff Völkermord nicht verwenden, dann muss man zumindest darüber diskutieren können. Man muss zumindest eingestehen, dass man muss zumindest sagen können, dass es legitim ist, über den Begriff zu sprechen. Und das ist aber, was momentan immer schwieriger wird.
Isabel, welche Tipps hast du für Menschen, die solche Debatten auch in ihrem Umfeld führen und vielleicht frustriert sind oder sich Sorgen machen oder irgendwie das Gefühl haben, sie kommen nicht ganz voran?
Ich glaube, es ist wichtig, immer auch eine Art kühlen Kopf zu bewahren und nicht einzusteigen auf diese Skandalisierung. Also was oft passiert ist, es gibt so eine sehr große Repression einfach im Diskurs über Palästina, Israel, und der funktioniert auch über einen impliziten Antisemitismusvorwurf oft. Und wenn man in der Debatte es schafft, das herunterzubrechen, gerade auch immer wieder auf diese Fragen von internationalem Recht, Menschenrecht, Völkerrecht. Ich meine, wir haben ja die Tools. Ja? Also es ist zum Glück so, dass das alles da ist. Es ist nur leider so, dass es momentan nicht eingehalten wird. Aber genau deshalb können wir uns immer wieder auf diese sehr sachliche Ebene besinnen. Und ich glaube, das wäre das Wichtigste in einer Debatte. Und gleichzeitig würde ich auch empfehlen, dass man immer auch versucht zu verstehen, woher die andere Person kommt. Also das heißt nicht, dass man nicht den ganz klar auch eine Verantwortung hat, ganz klar zu sagen, was Sache ist, aber schon auch zumindest versuchen zu verstehen, woher die andere Person kommt. Und ich finde, es ist auch nichts falsch, sich strategisch auch zu überlegen, wann man welche Begriffe mit welchen Öffentlichkeiten bespricht und verwendet, um auch nach wie vor gehört zu werden.
Mich würde aber interessieren, zu welchem Zeitpunkt ist der Antisemitismusvorwurf aber in der Debatte gerechtfertigt?
Also das kann ich jetzt schwer so pauschal beantworten. Ein gutes Kriterium ist zum Beispiel, wenn es nicht mehr um den Staat Israel als Staat geht, sondern wenn kollektiv Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht werden für das Handeln des Staates Israels. Ja, das wäre genauso, also das wäre so ähnlich wie wenn man jetzt zum Beispiel Musliminnen und Muslime verantwortlich machen würde für das Handeln eines muslimischen Staates. Oder also das wäre auch da passiert eine Übertragung, die sehr wohl aus Hass und Ressentiment gespeist wird. Ich verwende eigentlich die Jerusalem Declaration on Antisemitism. Das ist eine Antisemitismusdefinition, die 2021 veröffentlicht wurde, die geschrieben wurde bzw. auch unterschrieben von über 200 führenden WissenschaftlerInnen im Bereich der Antisemitismusforschung, der Holocaust-Studien, der Genozidstudien. Und es ist eine ganz tolle Definition, die ganz genau auslegt, auch wann ist der Diskurs, wenn es um Palästina-Israel geht, in sich antisemitisch und wann ist er es nicht. Und das heißt nicht, dass es nicht auch ganz viele Grenzfälle dazwischen geben kann, aber es ist ganz wichtig, so ein Tool zu haben, weil gerade, also was oft verwendet wird, ist die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, die sogenannte IRA-Definition. Und das ist eine katastrophal schlechte Definition. Sie ist auch wirklich eine schlechte Definition nach wissenschaftlichen Standards, extrem vage, auch sehr kurz und nennt nur ein paar Beispiele. Und gerade deshalb lässt sie sich auch sehr gut instrumentalisieren, weil sie nicht gut ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt ein Tool haben, das viel besser funktioniert.
FM4 auf laut.
Just one moment and I'm caught. Your heart, am I good enough? Do you know what I want? You and I ain't got time, so tell me now. I wanna know what's on your mind. Me and you, just us two. For a moment, I believe that I'm in love with you. Tell me now, I wanna know what's on your mind. Me and you, just us two. For a moment, I believe that.
Auf laut.
Celeste, du hast einige Freundinnen, die Israels Vorgehen im Gazastreifen schon seit Monaten scharf kritisieren. Wie geht's dir damit?
Ich glaube, ich habe niemanden in meinem Umkreis, der das nicht macht. Und ich tue Israels Vorgehen genauso scharf kritisieren. Wie schon gesagt, ich habe einfach das Glück, dass ich einen Freundeskreis habe, der einfach sehr differenziert denkt. Und wir haben von Anfang an alle gesehen, was passiert. Wir haben alle eben gesehen, wie viele Leute sterben und wie viele Menschenrechtsverletzungen es gibt. Genauso in meiner Familie haben auch alle gesehen, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gibt. Und im Gegenteil, ich finde es sehr gut, dass meine Freunde so stehen, wie sie stehen. Also finde ich super.
Mhm. Shura, du warst in deiner Position als Amnesty Österreich Co-Geschäftsführerin auch aus deiner eigenen Bubble-Anfeindung ausgesetzt, oder?
Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, das ist der Punkt, der bis heute auch mich relativ fassungslos macht, wie eigentlich die Personen, von denen ich mir erwartet hätte, dass sie, so wie ich auch, Menschenrechte verteidigen, sich selbst als Humanisten sehen und auch so das Völkerrecht einfach über allem stehen haben, dass gerade oft von solchen Menschen dann einerseits dieser Antisemitismusvorwurf gekommen ist, wenn man ganz klar Kriegsführung kritisiert hat, verurteilt hat, und auch auf der anderen Seite diese, finde ich, sehr starke Entmenschlichung gegenüber Palästinenserinnen mir aufgefallen ist. Ja, also das waren oft gar nicht Menschen, wo ich das erwartet hätte, dass die so argumentieren und so an dieses Thema herangehen, sondern es waren Menschen, die so aus meiner eigenen Bubble waren, so, ich weiß nicht, sagen Mitte links, linksliberal, wie auch immer so, die dann so reagiert haben. Und für mich war es besonders grotesk, weil ich bin aus meinem eigenen Iran-Aktivismus quasi hineingeschlüpft in quasi eine Positionierung auch für Menschenrechte für Palästinenserinnen, sage ich mal. Und dieselben Menschen, die beim Iran-Thema auf meiner Seite waren und wirklich bejubelt haben, dass wir uns einsetzen für iranische Frauen und Frau leben Freiheit und all die Dinge, das waren dann die Leute, die dann Palästinenserinnen und Palästinensern das alles nicht zugestehen wollten und da sehr einseitig waren. Und diese mangelnde Differenzierung, das finde ich, hat den Diskurs tatsächlich zerstört eine Zeit lang. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt besser, aber ehrlicherweise muss ich sagen, es hat natürlich mit mir auch was gemacht. Also es gibt für mich auch so ein bisschen eine Welt vor und eine Welt nach Gaza. Und ich glaube, ich bin jetzt viel überzeugter auch, was diese Universalität der Menschenrechte betrifft, dass wirklich alle Menschenrechte allen zustehen und man da keine Unterschiede machen kann nach, ich weiß nicht, Sympathie der Opfer oder Sympathie der Täter.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, I knew it all then.
what goes straight to my head, what would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said, what goes straight to my head, what would they say instead?
FM4 auf laut. Der Live-Talk mit Aisha Sahne.
Gut, dass ihr zuhört. Es geht um Gaza, gerade überall in den Nachrichten und auch heute hier in FM4 auf laut. Wir haben bisher über die letzten Monate gesprochen, darüber, wie Diskussionen verlaufen sind, was verhandelt werden musste und was noch verhandelt werden muss vielleicht auch, was agitiert hat und was zur Debatte stehen können muss. Die Frage ist letztendlich jetzt also, wie es weitergehen soll. Für die Menschen in Gaza wird die humanitäre Katastrophe derweil immer aussichtsloser. Bei mir im Studio sind Shura Hashemi, sie ist Co-Geschäftsführerin von Amnesty Österreich, und Celeste Ilkanaev, sie ist Journalistin und Kulturschaffende. Außerdem haben wir am Telefon Raed Sabba von der palästinensischen Gemeinde Österreich. Shura, was findest du, wohin die Öffentlichkeit jetzt schauen sollte?
Ich finde, die Öffentlichkeit sollte tatsächlich weiterhin auf Gaza schauen, weil wir dürfen nicht vergessen, nur weil jetzt ein Umdenken im deutschsprachigen Raum da ist, sind ja die Kampfhandlungen noch nicht vorbei. Also das Wichtigste ist, dass der bewaffnete Konflikt gestoppt wird. Der läuft nach wie vor, auch wenn wir jetzt schon bei der Aufarbeitung sind, bei der medialen, aber es läuft ja noch der Konflikt. Jetzt ist sowieso im Moment die humanitäre Situation auch ganz stark ein Thema. Die Blockade, die jetzt Schritt für Schritt Gott sei Dank auch gelockert wird. Ich hoffe, das bleibt auch so und ist nicht nur ein heißer also ein Tropfen auf den heißen Stein. Und danach würde ich mir wünschen, einerseits als Vertreterin einer Menschenrechtsorganisation, aber auch als Mensch, dass wir das schon aufarbeiten, was passiert ist. Ja, einerseits juristisch, finde ich, ist eine Aufarbeitung notwendig. Wir haben Haftbefehle, die im Raum stehen, die aus meiner Sicht auch ausgefertigt werden müssen, für quasi Einzelpersonen, individuelle Haftbefehle, aber dass wir uns auch wirklich dieses juristische Gesamtpaket anschauen. Es läuft ja noch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Es läuft übrigens auch ein Verfahren gegen Deutschland wegen Komplizenschaft, auch vor dem Internationalen Gerichtshof. Also all diese Dinge, diese juristischen Stränge werden noch in den nächsten Jahren, das wird lange dauern, aufgearbeitet. Und ich finde auch, dass wir uns als Gesellschaft fragen müssen, wie wir so weit kommen konnten. Ja, also wie dieses, finde ich, sehr lange wegschauen und dieses bewusst nicht darüber reden, auch canceln, wenn man das Wort canceln verwenden möchte, wie das auch dazu geführt hat, dass, glaube ich, dieser Konflikt unnötig auch in die Länge gezogen wurde. Also ich glaube, wir hätten, also nicht nur wir als Zivilgesellschaft, auch die Medien, auch die Politik natürlich in erster Linie, wir hätten alle dazu beitragen können, dass das viel schneller zu einem Ende kommt und dass viel schneller zumindest versucht wird, eine politische Lösung zu finden, weil in Wirklichkeit ist das Einzige, dass irgendwann das Ganze befrieden können wird, dass irgendeine politische Lösung im Raum steht. Ich maß mir nicht an, dass ich weiß, wie die ausschauen kann, aber jetzt ist aus meiner Sicht auf jeden Fall wichtig, dass die Kampfhandlungen zu stoppen sind.
Celeste, was glaubst du, wie wir in Zukunft miteinander darüber reden werden können oder müssen, was gerade geschieht?
Ich glaube, da wird sehr viel Schuld mitspielen. Ich glaube, da wird sehr viel Trauer und Wut mitspielen. Ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall alles dann aufarbeiten. Wir müssen uns fragen, wo wir gestanden sind, was wir anders machen würden, wie wir uns in Zukunft verbessern können, wie wir in Zukunft mehr miteinander in einen Dialog kommen, wie man Diskurse führt, wie man Social Media verwendet. Ich glaube, es werden ganz, ganz viele Aspekte sein müssen, die um Menschenrechte gehen, die um Rassismus, um all diese ganzen Sachen gehen. Und wir müssen uns dann halt wirklich fragen, was ist da alles schiefgelaufen und was können wir jetzt besser machen oder wie können wir helfen? Genau.
Raed, was würdest du dir über einen Waffenstillstand hinaus wünschen?
Was der aktuellen Lage anbetrifft, als erstes zunächst erstmal das Ende dieses furchtbaren Kriegs, das Ende des Kindertötens, das Ende des Aushungern der Zivilbevölkerung, das Ende dieser Massenmorde. Das würde ich mir erstmal wünschen als zunächst. Und in weiterer Folge aufarbeiten der Ereignisse über diese zwei Jahre, was passiert ist und die Ursachen und eine transparente und gerechte Aufarbeitung. Wir als Palästinenser verlangen nicht weniger als die Umsetzung der internationalen Resolutionen, die UNO-Resolutionen. Wir wollen unsere Rechte erlangen, vor allem auch das Recht auf Rückkehr. Und ich finde, wir müssen da jetzt nicht um einen Gefallen bitten. Das steht uns zu. Das sichert uns das internationale Recht zu. Wir haben ja diese Rechte und die müssen ja nur umgesetzt werden. Und das vergessen verdrängend viele, dass uns das zusteht. Und wir müssen auch nicht darum bitten oder bitten. Das steht uns gemäß UNO-Resolutionen und Urteile des Internationalen Gerichtshofs zu. Ich sage nur als Beispiel, der Internationale Gerichtshof hat am 30.07.2024 Israel wörtlich aufgefordert, seine Besatzung zu beenden, die Siedlungen aufzulösen und den palästinensischen Opfer volle Entschädigung zu zahlen und die Rückkehr der Vertriebenen zu ermöglichen. Und das ist eine Sache, für die sich der Westen und die Weltgemeinschaft und vor allem Europa einsetzen muss. Solange der Westen nicht bereit ist, objektiv und gerecht auf diesen Konflikt zu blicken und auch entsprechend zu agieren, Druck auf Israel auszuüben, damit zunächst erstmal dieser Krieg sofort endet und in weiterer Folge eine gerechte Lösung für diesen Konflikt herbeigeführt wird, wird sich auch nichts an der aktuellen Lage ändern. Und ich finde, dass momentan die Weltgemeinschaft und Europa allen voran am Zuge sind. Sie müssen jetzt aktiv werden und da Einfluss nehmen auf das Geschehen im Nahen Osten.
Das war ein FM4-Auflaut zur aktuellen Lage in Gaza, zu der Debatte rundherum, die wir die letzten 20 Monate hier beobachten und führen konnten, mit Shura Hashemi, Celeste Ilkanaev, Isabel Frey und Raed Sabba. Danke, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen und wir hören uns bald wieder. This isn't baby, this is
couple years back, it was crazy. It was a beautiful female. All I remember is.
Enthüllungsjournalismus von Profil haben das Land nachhaltig verändert. Von Wirecard und Putin-Spionen von Benko bis Ibiza. In Unbequeme Wahrheiten bringt Profil die wichtigsten Spionagefälle und Aufdecker-Stories auf die Bühne und zeigt, wie wichtig unbestechlicher Enthüllungsjournalismus ist. Sichere dir gleich deine Karten auf akzent.at.
Was passiert mit unserem Geld? Wie werden wir in Zukunft wohnen? Und wohin geht die Reise für Europa? Das neue News. Wir haben da noch eine Frage.
What's up, Boppers? Thugs, Gangsters. All you people with an ear to the street. This mixed hour is for you. Let's start it like this.
FM4.
Twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit. Stink pink gators. My
my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, hit the head right. Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways.
Why they're broken, you're so I put hoes in NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace.
That's right.
All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty bought a coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push six on the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. Bye-bye. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment, at my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement, face it, not guilty, that's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get
come on.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake.
I can fill you with real millionaire shit. Yeah. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this. Lame brand, nigga with flows. Girl, say he sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian.
That's right.
Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave the ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me, where to say, show me,
say
homie.
Homie.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake.
FM4 Homebase, Notorious B.I.G. Hypnotize. Natalie Brunner ist am Mikrofon und im Studio für die nächsten 2 Stunden. Und das ist Megan. The Stallion, Mamushi.
Mega. Yuki. Chiba. I get money, I'm a star. Star, 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 star. I get money, I'm a star. お金稼ぐ俺らはスター。お金稼ぐ私はスター。スター、スター、スター、スター、キラ、キラ、私はスター。 He know who I am, ain't had to say my name. Stack it up like Tetris, but this money ain't a game. Watashi kawaii, e kalata. Drinking out the bottle, getting twisted, Maruchan. Big exotic Hermes, this a crack. Watch too expensive, ain't no way I'm getting clapped. I think I'm so sexy, every shirt I own is cropped. So many carrots, diamonds, do the bunny hop. In the US or Japan, if he meet me, he gon' bow. I got yen for your friends, if they pretty, bring them out. Growing dumb and Madam Boo, pouring sake in they mouth. Told him, put me on his plate, bring them chopsticks to the south. I get money, I'm a star, 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 star. I get money, I'm a star, 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 star. スタ
お金稼ぐ俺らはスター
お金稼ぐ私はスタース
タースタースタースタキラキラ
私はスター
流れる星たちどこに向かうあまた願い叶えながら暮らすジュエリー身につけたまま歌うスターたちが集まったスタジオ夜な夜な酒たくさん並ぶアジトさっきまで六本木で収録ラジオそっからテレビ撮影するはしごカメラたち追いかけてる俺たちを大好きピカピカのダイヤ暗いとこ輝いてる毎晩 Nice to meet you する挨拶I'm so happy, ありがたいな
I get money, I'm a star, 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 star I get money, I'm a star, 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 star
お金稼ぐ、俺らはスター
お金稼ぐ、私はスタース
ター、スター、スター、スター、キラ、キラ
私はスター
I've appointed you sole heir to my estate which you may come into sooner rather than later.
Why? It's been 6 years since our last meeting.
I have my reasons.
Which are what?
My reasons? I'm not saying.
Beim US-Regisseur Wes Anderson, da spalten sich mittlerweile die Meinungen. Während ihm ein Teil von Publikum und Kritik vorwirft, allzu ähnliche und auch ziemlich überzogene Filme zu machen, fiebert die andere Hälfte seinen Werken glühend entgegen. In seinem neuesten Streich, The Phoenician Scheme, da schickt Wes Anderson seinen Hauptdarsteller Benicio del Toro als skrupellosen Milliardär rund um den Globus, um einen bizarren Geschäft Plan zu verwirklichen. Christian Fuchs, der hat den kultisch verehrten Filmemacher Wes Anderson anlässlich des Starts dieses Films zum Interview getroffen. Und Christian Fuchs ist jetzt bei mir im Studio, um mir die ganzen Anekdoten zu erzählen, weil es war doch sehr schrullig, oder? Wes Anderson, The Phoenician Scheme. Wie ist es, wenn man ihm gegenüber sitzt? Ist man dann auch selbst in einem Wes Anderson-Film?
Ein bisschen, aber ich erzähle ein bisschen was über den Film vorher noch. Ja, also ich für meinen Teil muss ich mal sagen, ich bin kein sklavischer Wes Anderson-Fan, aber eine gewisse Kritik.